Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich grüße Sie, ich grüße euch. Ich erlaube mir das Predigt-Du. Von daher ist immer ein schönes Zeichen, wenn der Gottesdienstraum um die Hälfte leerer wird, wenn die Kinder rausgehen. Ein wunderbares Zeichen, dass da hier was los ist und viele junge Kinder da sind und auch ihr eigenes Programm haben. Ich freue mich, da zu sein und ich grüße wirklich euch auch als verschiedenste Gemeinden hier zu diesem Bezirksaussendungsgottesdienst und auch die Großens da hinten ein bisschen noch versteckt. Schön, dass ihr da seid. Es soll ein würdiger Aussendungsgottesdienst für euch sein. Deswegen habe ich mal hier was mitgebracht und zwar steht hier jetzt schon auf der Folie. Andi, was ist das für ein Kanji? Kannst du es lesen sicher, ne? Steht schon dran, das ist schon hier. Naja, ist manchmal so, wie es halt läuft, ne? Also, das ist, du kannst uns aber sagen, wie man es ausspricht, nochmal richtig, ne? Wie spricht man es denn aus so richtig? Regi. Okay, also das ist das Wort für Geschichte. Und um Geschichte soll es heute auch ein Stück weit gehen. Und ich beginne mal mit diesem Wort hier. Und zwar vom Englischen her, his story. Es soll nicht um mich gehen heute, aber mein erstes Missionarsdasein und Missionarsstiftdasein, das sage ich noch ein bisschen anders aus, führte mich nach Papua-Neuguinea. Und ich arbeitete in einem Projekt mit, das trug den Namen History. Also wenn man jetzt nicht so schreibt, wie es da steht, dann würde man einfach Geschichte wie Rikshi übersetzen, Geschichte. Aber das Schöne am Englischen ist, dass man eben his story so übersetzen kann, dass es um seine Geschichte geht. Also Geschichte als Gottesgeschichte. Und um diesen großen Bogen soll es heute auch gehen, ihr lieben Großens. Gott hat mit euch ja schon vielfach Geschichte geschrieben, sei es hier in Deutschland. Und ich bin fest davon überzeugt, er wird auch weiterhin mit euch Geschichte schreiben im Land der aufgehenden Sonne in Japan unter den rund 40 Millionen Einwohnern im Großraum Tokio. Ganz grob, wenn die Zahlen so stimmen. Aber nicht ihr schreibt Geschichte, sondern Gott schreibt Geschichte mit euch. Und er wird auch Geschichte eben mit euch als Gemeinde schreiben, denn wir sind Teil von Gottes wunderbarer Geschichte. Jens Pankratius hat mal folgendes Zitat gesagt und ausgedrückt, er sagt, du bist der Füller, durch den Gott seine Tinte fließen lässt. Es ist unverkennbar seine Handschrift mit den unverkennbaren Eigenschaften des Füllers. Das ist Gottes Geschichte mit dir. Das ist Gottes Geschichte mit euch als Großens und das ist Gottes Geschichte eben auch mit euch als SV, Gemeinschaften und Gemeinden. Das ist was Wunderbares zu wissen. Ich darf und bin Teil einer größeren Geschichte. Und vor euch liegt eben der Weg nach Japan. Hier steht der Weg ins Neuland. Naja, es ist für euch nicht unbedingt neu. Ihr kennt Japan schon seit mehreren Jahren. Aber die Geschichte, die ihr schreibt in eurem nächsten Term, gleicht mal einem Buch mit vielen leeren Seiten. Und keiner so recht weiß, ihr auch nicht, was der Content dieses Buches ist, wie die Kapitel beschrieben werden, was da so alles kommen wird. Wir als Liebenzeller Mission wissen es auch nicht, das ist gut so. Es ist letztlich der Herr der Geschichte, der weiß, was da kommt, welche Geschichten und Geschichtchen da geschrieben werden. Als Teil seiner Geschichte seid ihr eben, ich bleibe beim Englisch, History Makers, Geschichtenschreiber. Und wenn Gott Geschichte schreibt und wir Teil seiner Geschichte sind und wenn es da so ein Buch gibt, dann lautet das Vorwort jeder Geschichte Gottes mit uns, erstens mal, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott angenommen und du bist von Gott auf alle Fälle gesegnet. Und wenn Gott Geschichte schreibt, dann gilt eben auch das, dass wenn wir irgendwie auf krummen Linien schreiben, Gott es immer doch noch irgendwie hinkriegt. Ich will euch heute in Bezug auf den Weg ins Neuland oder in das Japanland sozusagen, euch in eine Geschichte mit hineinnehmen aus dem Alten Testament. Gott hat ja ein großes Anliegen, uns in seine Geschichte mit reinzunehmen, die Geschichte seines Volkes Israel, die Geschichte seines Sohnes. Und wir dürfen Teil dieser Geschichte sein und wir dürfen uns da auch mit hineinnehmen. Es ist heute ein Narrativ. Wenn ich jetzt den ganzen Bibeltext vorlesen wollen würde, da wäre die Predigtzeit vielleicht schon vorbei. denn es sind ganze 6 Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Josua. Aber keine Sorge, ich werde sie uns nacherzählen. Und eigentlich habe ich gedacht, müsste ich mir so einen großen Sessel hier hocken und dann mache ich ein bisschen Storytelling heute und erzähle so einfach auch ein bisschen die Geschichte nach und versuche ein paar so Unterstreichungen zu machen, die ich ganz gerne auch auf euch, liebe Großens, übertragen möchte und natürlich auch auf uns. Also es geht vom Aufbrechen, vom Neuland betreten und Geschichte schreiben. Und diese Geschichte hier aus dem Buch Josua, die beginnt mal sehr spannend eigentlich, dass ein Mann mal war, und zwar Mose war einmal und jetzt ist ein anderer am Ruder. Die Rede ist von Josua, dem Sohn Nuns. Es ist ein klarer Auftrag da an den Josua, es heißt, geh in das Land und nimm es in Besitz. Das dürft ihr bitte, ihr lieben Großen, das nicht ganz wörtlich nehmen. Also ihr müsst nichts in Besitz nehmen, aber zumindest geht in das Land. Jetzt übertrage ich mal, ja, das euch der Herr gezeigt hat, in das Land eurer Berufung, marschiert da schon mal fröhlich los. Also am Anfang der Geschichte steht mal ein Auftrag, in ein Land zu ziehen. Der Auftrag ist für euch, würde ich auch mal sagen, klar, den kann man ganz allgemein formulieren. Dient den Menschen, liebt euren Gott, den rund 125 Millionen Menschen in Japan. Müsste auch nicht alle wirklich irgendwie erreichen, das schafft ihr eh nicht. Aber immerhin, dient Jesus, bleibt mit ihm verbunden, gründet, unterstützt Gemeinden, leitet das Team der Missionare, mischt euch unter das Volk, arbeitet mit Christen zusammen und Kirchen und Partnern. Wichtig ist aber, wenn es um den Auftrag geht, dass ihr eures Auftrags gewiss seid. Dass ihr losmarschiert und euch gezogen wisst, von ganz oben her, vom Himmel her. Dass man merkt, dass ihr wisst, ja, ihr seid nicht in eurem eigenen Namen unterwegs. Und aufgepasst, ihr seid auch nicht im Namen der lieben Zeller Mission unterwegs. Natürlich seid ihr irgendwie angestellt und müsst auch euer Logo immer schon drauf machen. Na, das ist schon wichtig. Aber im tiefen Grunde seid ihr im Namen des Höchsten unterwegs, im Namen Gottes, der der Schöpfer ist, in dem Namen wir hier zusammen sind, der uns gemacht hat, der uns alle liebt, der uns in seinem Wort begegnet. Also in dem Namen seid ihr unterwegs und ich wünsche euch, wie man so schön sagt, eine ganz starke Führungsgewissheit. Immer wieder, dass ihr wisst, das ist jetzt da, das ist jetzt dran. Und auch für jeden Auftrag gibt es auch ein Versprechen, das sehen wir auch im ersten Kapitel im Josua-Buch. Der Josua bekommt ein Versprechen von Gott. Da heißt es, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Also was gibt es für schönere Zusage, die ich auch euch zusprechen will und uns allen. Also wir machen uns auf den Weg in eine Welt hinein und Gott ist dabei. Er ist mit uns. Und diese Zusage taucht ja dann auch wieder im Neuen Testament auf. Und wer sich auskennt und den Missionsbefehl kennt, den großen Auftrag, der endet ja nicht nur bloß mit dem Schaffer, 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 Schwäbisch, ne? Ran ans Werk, ne? Reich Gottes Bauer, sondern es heißt ja, geht in die Welt und macht zu Jüngern. Aber zu dem Auftragswort, da gibt es auch ein Verheißungswort, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also da sieht man gewisse Parallelen. Zu einem Auftrag gibt es das Versprechen und diesem Versprechen dürft ihr auch ganz gewiss sein. So wie eben Jesus gesagt hat, er ist bei seinen Jüngern, so ist er auch mit euch, so ist er auch mit uns als Gemeindeglieder bis zum Ende der Zeit. Und an das Wort von Josua knüpft sich auch ein Add-on, so möchte ich das mal sagen, auch eine Bitte. Und diese Bitte lautet, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Also Aufforderung, loszumarschieren, zu wissen, der Herr ist dabei, aber die Bitte, also ich habe dir da was dabei, du hast das Wort Gottes wie einen Rucksack oder du hast es auf der Tafel deines Herzens geschrieben oder der Geist Gottes erinnert dich daran, aber bitte lass das Wort unseres lebendigen Gottes nicht von dir weichen. Und es stellt dich in allem, in allen Fragen, allen Wegkreuzungen, ohne Kompromisse der Führung Gottes. Euer Dienst, unser aller Dienst lebt davon, wie wir uns eingehört haben, wie wir auf Jesus hören, auf die gute Hirtenstimme, was er uns zu sagen hat und wie konsequent wir letztlich dann auch leben, dem Wort ergeben, dem Wort vertraut. Und mit diesen Grundlagen kann das Start-up-Landeinnahme für Josua und seine Leute mal beginnen. In Kapitel 2 lesen wir dann, dass die Kundschafter ausgeschickt werden als Spione. Sie sollen mal gucken, was da so im Land los ist. Dann der Aufbruch, weitere Vorbereitungen. Kapitel 3, 4, es geht schon ein bisschen schneller, gell? Also geht es dann darum, ja, den Jordan zu überqueren, eine Grenze zu überschreiten, über den Jordan gehen. Das sagt man ja oft, wenn jemand stirbt. Das lassen wir mal weg. Also im Sinne von fröhlich in ein neues Land eintreten. Mission heißt definitiv Aufbruch. Mission heißt auch Loslassen. Und heute spürt man das vielleicht besonders, wenn man so Abschied nimmt und dann die letzten Tage dann so kommen. Ich kenne das ja selber aus eigener Betroffenheit, wie das dann ist, wenn man dann Mama und Papa und irgendwie Oma und Opa auch nochmal irgendwie verabschieden darf und soll und muss. Und dann wird immer so eine, kommt so komische, klemmige Stimmung auf und manchmal fließen dann halt auch die Tränen. Das ist schon auch so, das gehört dazu zum Aufbrechen und zum Losmarschieren. Mission ist immer eine Sendung mit Grenzüberschreitung. Und da gibt es natürlich die natürlichen Grenzen, die es zu überschreiten gilt. Auch kulturelle und sprachliche Grenzen. Ich glaube, da habt ihr schon relativ viele überwunden. Und es gibt ja auch Angst- und Ekelgrenzen, aber ich glaube, in Japan gibt es nicht so viel, wo man sich ekeln muss. Das gibt es in anderen Ländern vielleicht etwas mehr. Aufbrechen heißt aber auch was beenden und zurücklassen. Und da wünsche ich allen Beteiligten auch an der Stelle schon mal sehr, sehr viel Kraft und Zuversicht und auch das Wissen, ja, der Herr ist auch da dabei. Zurück zu unserer Geschichte aus dem Josua-Buch. Israel, ja, geht über den Jordan, überquert auf wundersame Weise diesen Fluss. Und es ist mal wieder bezeichnend, dass auch bei der Grenzüberschreitung Gott wunderbar eingreift und dass da wieder so ein ähnliches Wunder passiert wie damals der Durchzug des Schilfmeer. Auch wenn es losgeht, kann Gott mal wieder Naturgesetze außer Kraft setzen. Das ist für ihn ein kleines. Wenn er schon die Naturgesetze erschaffen hat und erhält, dann kann er auch bis heute, zum heutigen Augenblick, auch mal die Naturgesetze aushebeln und sagen, gut, dann teile ich den Fluss, dann teile ich den Jordan, sodass mein Volk durchmarschieren kann. So wie er sein damaliges Volk aus der Sklaverei geführt hat, so führt er jetzt sein Volk auch in dieses neue Land hinein. Von Gott wunderbar geführt zu sein. Das seid auch ihr, weil Gott nicht anders kann, als sein Volk, als seine Leute zu führen. Vielleicht nicht immer so ganz, wie wir es uns vorstellen, vielleicht nicht immer so ganz, wie wir es uns wünschen, aber dass Gott uns führt, das gilt. Und wir sind mehr Geführte, als uns das allen bewusst ist, auch euch, ihr Lieben. Und heute Morgen noch beim Vorbereiten ist mir eingefallen, Mensch, da gab es auch mal vor vielen Jahren auch einen, der nach Japan aufgebrochen ist, der aus den Reihen der Liebenzeller Mission kommt, auch so ein Urgestein der Liebenzeller Mission. Und da hieß es am Anfang auch, oh, das mit dem über den Jordan gehen, die Landesgrenze nach Japan wieder überschreiten, geht eigentlich nicht. Aber Gott hat auch ihn und seine Familie wunderbar geführt. Es geht um Ernst Vater und wir schauen uns ein kleines Zeugnis von seinem letzten Videoclip an, den es von der Liebenzeller Mission noch gibt.
Familie Vater kam nach 6 Jahren Japan-Aufenthalt zur Erholung in die schwäbische Heimat. Ernst erholte sich jedoch nicht, sondern musste wegen Schwächeanfällen und Appetitlosigkeit ins Tübinger Tropenheim eingeliefert werden.
Ja, als ich hier lag, wurde es immer elender. Und dann sank ich ins Koma. Keiner hat gewusst, dass ich die Addison'sche Krankheit habe. Das heißt, ich habe die Nebenniere in Japan verloren. Keiner weiß warum. Und im Koma, in dem Zustand, wurde ich dann von hier, von der Drogenklinik, in die innere Medizin an der Klinik geschafft, zu Professor Heni.
Seine Frau Sigrid besuchte ihn täglich und kümmerte sich nebenbei noch um die Kinder und den Haushalt.
Eines Morgens auf dem Obstfeld draußen, und da kam einer angerannt und sagte, ich soll ganz schnell nach Tübingen fahren. Jetzt gehe ich meinem Mann so schlecht. Fuhr ich mit dem Auto wieder hinein und unterwegs, da habe ich gebetet und habe gesagt, Heiland, jetzt ist Zeit, jetzt bist du dran. Jetzt kann kein Mensch mehr helfen, jetzt musst du es machen. Und da kam ich hin und er war bewusstlos. Da kam noch ans Krankenbett der Pfarrer Hertel, der damals verantwortlich war für die Auslandsarbeitermission. Und er hat sich niedergekniet und hat gebetet, das weiß ich noch bis heute. Lieber Heiland, ich bin ein alter Mann. Nimm mich statt dem jungen Missionar. der kann noch was tun für dich. Und hat so herzlich dafür gebetet.
Und Professor Henny hat dann auch gleich festgestellt, was es ist. Morbus Addison heißt die Krankheit. Und hat dann gleich Cortison angewendet, weil das kam ganz frisch von England rüber, völlig unbekannt bisher. Und da war ich einige Wochen dann im Krankenhaus und hat mich auf Cortison eingestellt. Und daher nehme ich Cortison seit 1959 bis jetzt. Interessant war, als ich aufwachte, da saß meine Schwester am Bett. Und sie war völlig frappiert, dass ich wieder normal bin, denn ich sagte, wo ist meine Frau? Im Ton, wo meine Schwester dann meiner Frau sagte, du, der ist wieder völlig normal, der meckert ja jetzt schon wieder. Dann haben wir alle miteinander gelacht, da war man so unheimlich dankbar. Brauchte dann viel Geduld, aber ich wollte unbedingt wieder nach Japan, denn das war mir klar, das ist mein Auftrag. Professor Henny wehrte sich mit Händen und Füßen, weil ich keine Abwehrstoffe mehr erzeuge. Ich bat ihn dann, mir 3000 Cortison-Tabletten zu verschreiben, die ich in der Handtasche dann mitnehme. Tat er auch. Und dann sagte er mir so zum letzten Mal, ich abreiste, also Kinder bekommt sie keine mehr. Ich sagte, Herr Professor, bei uns bekommt die Frau die Kinder, nicht der Mann. Dann hat er so gelacht. Und er sagte, aber sie werden keine Zeugen mehr. Ich sagte, ja, Kinder sind der Gabe Gottes. Wird man sehen. Wir waren 6 Jahre in Japan, wir hatten noch 2 Kinder bekommen. Und eines der ersten meiner Besuche in Deutschland war der Besuch bei Professor Henny mit 4 Kindern. Und ich stellte sie ihm vor und er sagte, die 2 Kleinen, die sind nicht von Ihnen, gell? Und er sagte, doch, schauen Sie es mal genau an. Dann muss er nachgeben und sagen, es könnte sein. Da dachte ich so, Schadenfreude ist auch eine nette Freude.
Ja, Ernst Vater, so wie er war, er ist schon heimgegangen beim Herrn. Aber ich dachte so, das passt wunderbar, auch er geführt auf wunderbare Weise, wo der Herr auch das ein oder andere Naturgesetz ausgehebelt hat, mit großer Krankheit, wo Ärzte gesagt haben, nein, nein, er sollte hier bleiben. Und trotzdem wusste er sich seines Auftrags, war er sich seines Auftrags gewiss, ist losgezogen und wie gesagt nochmal 2 Kinder dann in Japan bekommen und ja, über die Schadenfreude, das lassen wir mal dann noch hier an der Stelle. Aber Gott, er führt sein Volk, er führt euch, ihr lieben Großens, auf seine Weise, zu seiner Zeit, auch in seinem Willen. Das tut gut und es ist unheimlich ermutigend. Und das Auffallende eben auch bei dieser Überquerung des Volkes Israels über den Jordan war eben auch, dass die Bundeslade so ganz präsent war. Die Bundeslade ging voraus. Auch das ist ein Zeichen, das bedeutet, der Herr, er ist dabei, er geht mit, er geht voran. Egal wie krass, wie herausfordernd, wie kräftezehrend der Übergang auch sein mag. Und was euch vielleicht auch in Japan erwarten wird, wir wissen es nicht, aber er geht euch voran. Und durch seinen Geist lebt er jetzt noch viel intensiver oder mehr in euch. Dessen dürft ihr gewissen sein. Im Neuland angekommen ist es spannend, was dem Volk als nächstes widerfährt. Und zwar hat es etwas mit der Identitätsfrage zu tun. Und jeder, der mal irgendwie einen Wechsel durchgemacht hat oder in neue Lebensphasen hineinkommt, weiß, früher oder später taucht die Identitätsfrage auf. Wofür bin ich gut? Was soll das Ganze? Habe ich das Zeug dazu? Man muss sich neu finden, manchmal neu sortieren. Für das Volk Israels war es das Allergleiche. Das Erste, was Josua feststellen musste in Kapitel 5, 2, 3, er muss feststellen, dass die Männer des Volkes Israels nicht an ihrer Vorhaut beschnitten sind. Das muss man natürlich wissen, für einen Juden war das der Identity Marker. Also der Identitätsstifter, zum Volk Gottes dazuzugehören, sein Eigentum zu sein. Und jetzt sind sie im neuen Land und jetzt ist die Frage, wer sind wir eigentlich? Und Josua fängt erstmal an, die Männer im Neuland zu beschneiden. Im Laufe der 40-jährigen Wüstenwanderung ist da so manches verloren gegangen. Die Beschneidung als das Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. Und eben diese bewusste Vergewisserung, ich gehöre zum Herrn. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, das wünsche ich uns allen immer wieder in den Identitätsfragen des Lebens. Und man sollte nicht denken, Identitätsfragen, das betrifft nur die Teenies in der Pubertät. Nein, nein, nein. Ich kenne so viele Menschen, auch wenn man in den Ruhestand hinüberkommt und all solche verschiedenen Schnittstellen des Lebens oder von einer schweren Krankheit gezeichnet ist und auf einmal nicht mehr so kann und so schaffen kann, wie man möchte. Und auf einmal fragt man sich, Mensch, wofür bin ich denn noch da und wofür bin ich gut? Merkt euch bitte, ihr lieben Großen, ihr seid nicht das, was ihr könnt oder tut oder wie erfolgreich ihr auch als Liebenzeller Missionare seid. Ihr seid das, was ihr in den Augen Gottes seid, nämlich zuerst seine Kinder und dann seine Nachfolger. Und das ist entscheidend und das ist genug. Deswegen freut euch immer wieder an dem, was ihr seid. Man spricht auch manches Mal ganz gerne von der Taufgewissheit. Ich bin getauft, ich gehöre zum Herrn. Und immer auch dann, wenn das Abendmahl gefeiert wird, sich zu vergewissern, ja, der Herr ist zeichenhaft, er ist dabei. Und gerade in Zeiten, und ich weiß nicht, was euch in Japan erwarten wird, vielleicht manche Irritationen, manche Dinge, die nicht so aufgehen, wie man es sich vielleicht wünscht und plant, dann braucht es diese identitätsstiftenden Maßnahmen. Josua, er tat sie. Und er hat interessanterweise auch wieder das Passafest eingeführt. Bevor es überhaupt mal losgeht ins neue Land, Passafest, wir müssen uns zurückerinnern, was da war, was der Herr getan hat, wie wunderbar er eingegriffen hat, wie groß und stark unser Herr ist. Deswegen wird erstmal wieder Passafest gefeiert. Auch das braucht es immer wieder, so Zurückerinnerungen, Vergewisserungen. Jawohl, das habe ich doch schon erlebt. Und dann stellt Gott auch etwas ganz Besonderes an, und zwar er stellt die Manna-Versorgung ein. In den letzten 40 Jahren war das Volk von dem Manna, vom Himmelsbrot versorgt, auf wundersame Weise. Im Neuland gibt es kein Manna mehr, sondern Gott findet andere Wege, seine Leute zu versorgen. Auch das ist etwas, was ich euch sehr wünsche, immer wieder auch zu erleben, dass Gott versorgt, weil er der Versorger ist. Aber er stellt vielleicht auch manchmal seine Versorgungsquellen um. Das kann vielleicht mal eine neue Beziehung im Sinne einer guten Freundschaft sein, wo Gott einen einfach Gutes zufließen lässt. Von Gott auf seine Art und Weise versorgt. Ich wurde zurückerinnert an unsere Papua-Neuguinea-Missionarszeit von meiner Frau und mir. Und in Papua-Neuguinea gibt es die Dinge nicht, die ihr beispielsweise in Japan zuhauf habt. Gutes, Süßigkeiten, viel gutes Essen, fast aus der ganzen Welt. Und irgendwann gab es eine Person, die ich bis heute nicht kennengelernt habe, die uns über das Internet und eine Homepage entdeckt hat und der uns mal geschrieben hat als Missionare, sagt, was ihr wollt, ich schick's euch. Bescheiden, wie wir sind, als Liebenzeller, vielleicht auch noch als Pietisten, demütig, Schokolade oder vielleicht ein Gummibärchen. Und ich sag, ja, wie viel? Und ich sag, ja, das darf er entscheiden. Und ich weiß noch, wie heute diese Versorgungsquelle von diesem unbekannten Freund oder Spender, egal wie, ich hatte selten in meinem Leben, weder in Deutschland oder jetzt in Bad Liebenzell, so viele Gummibärchen, Schokolade, das waren über 20 Kilogramm, die er mir geschickt hat. Und das hat gar nicht aufgehört. Dieser Mann war so großzügig, ich will jetzt gar nicht erzählen, was er noch alles. Und er sagte, braucht ihr T-Shirts? Ich bedruck euch T-Shirts. Wie viele? 200 T-Shirts schickt er. Braucht ihr Bücher, Bibeln? Wie viele? Ich schicke. Ich habe dann festgestellt, ja, irgendwie Gott hat seine Kanäle, seine Wege, wie er seine Leute versorgt. Und irgendwann war er dann auch weg und ich weiß nicht, war es ein Engel des Herrn, egal wie, aber Gott hat ihn irgendwie für uns damals gebraucht, uns zu versorgen. Und so wie er das Volk Israel damals auch eben 40 Jahre über Manna versorgt hat, auf seine Art und Weise und jetzt im Neuland eben anderes Essen hatte und wir eben auch mit Süßigkeiten in Neuguinea erfreut und auch verwöhnt wurden, auch das ist das Bonbon unseres guten Gottes, das er uns auch immer wieder gönnt. Also Gott versorgt auf seine Art und Weise. Und dann geht es in der Geschichte im 5. Kapitel weiter. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war. Also, das Erste im Neuland, was sie erleben, na klar, die Identitätsdinge sind geklärt, die Versorgung ist geklärt. Und das Erste, was sie erleben, ist dann, Josua begegnet einem Mann mit einem Schwert, einem Krieger, Also ich mache euch und Ihnen Mut, mal die ganzen 6 Kapitel durchzulesen. Ich rasche da ein bisschen durch. Aber das ist unheimlich spannend, dass jetzt auf einmal so ein Krieger dasteht. Und er stellt sich vor als der Oberste des Heeres des Herrn. Was bedeutet das jetzt? Bevor Josua das Land einnimmt, bevor es zu großen Kämpfen und so weiter kommt, so deute ich es, will Gott ihm sagen, hey, lieber Josua, liebes Volk Israel, es gibt noch mal eine ganz andere Dimension um euch herum, die ihr vielleicht vor eurem physischen Auge gar nicht habt. Und zwar ist das auch eine unsichtbare Dimension. Wenn Gott den Obersten des Heeres einsetzt als einen Krieger, der dann letztlich auch das sagen möchte, was Gott seinem Volk beim Schilfmeer schon ausgerichtet hat, ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Gott sorgt durch seinen himmlischen Beistand eben für Beistand. Das gilt uns allen. Es gibt mehr als das, was wir sehen und mehr als das, was wir fühlen. Gott hat seine Engel in vielfältiger Weise im Einsatz, auch in eurem Dienstleben, auch bei uns. Und es ist gut so, auch gut so, dass wir nicht alles sehen und nicht alles mitkriegen. Aber wir sind von Gottes Wirklichkeit umgeben. Das ist Teil auch unseres Lebens, unseres Dienstes, unseres Christseins, unseres Unterwegsseins mit dem Herrn. Der himmlische Beistand ist uns gewiss. Und dann Jericho, Kapitel 6, Vers 1. Da ist die Rede von einer mächtigen Festung. Unüberwindlich ragen diese Mauern empor vor diesem Wüstenvolk und jetzt kommt sie in die Großstadt damals. Archäologen haben herausgefunden, die Mauern waren wohl 20 Meter hoch, 12 Meter breit. Ordentlich. 12 Meter breit, das ist ja fast wie eine Autobahn, ne? Mehrere Wagen konnten da oben wohl auf der Mauer, ne, kreuzen und rumfahren. Wow. Menschlich gesehen ist die Erstürmung dieser Stadt aussichtslos. No chance, würde man im Englisch sagen. Und das haben die Israelis spätestens dann bemerkt, als sie 7-mal um die Stadt marschiert sind. Ich würde mal sagen, von geistlichen Mauern überfordert zu sein. In unserem Leben und auch in unserem oder im Missionsdienst überhaupt wird es immer wieder die ganz persönlichen Jericho-Festungen geben. Da wird man vielleicht nicht mit Beifall begrüßt, da gehen die Herzenstüren nicht auf und die Leute sagen, preach the gospel, rede von Jesus, ich will ihn kennenlernen, sondern im Gegenteil, die Türen sind verrammelt, die Herzenstüren. Und die Leute, auch besonders in Japan, ich kenne sie auch ein bisschen, die können gut ohne Jesus leben. Die sind ethisch gut drauf, die Japaner. Haben hohe Standards, ihnen mal zu erklären, dass es da einen Erlöser braucht für sie. Das ist für sie Evangelium. Das ist doch sowieso was von den Westlern. Ne? Wir sind ein Inselstaat, wir haben unsere eigene Kultur. Also was Fremdes wollen wir uns nicht aufschwätzen lassen. Verrammelte Türen, Herzenstüren, verrammelte Mauern. Und da steht ihr vielleicht als liebe Großens davor, immer wieder und denkt, Mensch, was richte ich hier überhaupt nur aus? Das ist ja unmöglich. Aber unmöglich ist bei Gott immer möglich. Und das ist das Gute. Auch dann, wenn es scheinbar keine offenen Türen gibt, wenn die Mauern zu groß scheinen und die Kraft vor allem zu klein. Man überlegt, wie könnte man da loslegen? Es gehört jedoch zur Pädagogik Gottes, dass er uns immer wieder an Grenzen führt. Auch euch wird er an verschiedenen Stellen sicher auch an Grenzen führen. Einer sagte mal, manchmal mutet es uns Gott auch zu, die eigenen Mauern oder die der anderen Mauern so gut zu erkennen, dass wir einerseits unsere Unfähigkeit und Schwachheit wahrnehmen, nämlich das Problem nicht lösen zu können. Und andererseits lernen wir wirklich, auf Gott zu vertrauen. Mit allem, was wir sind und haben. Das ist die Jericho-Lektion. Du stehst vor der Mauer und menschlich gesehen kannst du nichts ausrichten. Menschlich gesehen können wir es nicht machen. Wir können keine Menschen bekehren. Wir können nicht dafür sorgen, dass hier die Gemeinde wächst und groß wird und Leute hier zum Glauben kommen. Das ist menschlich unmöglich. Und deswegen sind und bleiben wir in allem, auch damals das Volk Israel, auf Gottes Eingreifen angewiesen. Also von daher sollten wir alle persönlich nicht erschrecken oder auch ihr lieben Großens, wenn die Jericho-Festungen da sind, wenn wir ihnen begegnen. Ein unbekannter Verfasser hat mal gesagt, stehst du vor deinem Jericho und deine Kraft ist klein, dann tu genau, was Gott dir sagt, so wirst du Sieger sein. Schöner Reim, ne? Wir alle stehen vor unseren Jerichos, wo es heißt, da gibt es kein Hinein und kein Herauskommen. Und dann im 6. Kapitel heißt es, aber der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das sagt der Herr. Und dann gibt es Anweisungen für das Volk, wo man sagen muss, also rein menschlich gesehen, widersinnig. Also der Marschbefehl, 7-mal um die Stadt zu prozessieren, jeden Tag einmal, am letzten Tag 7-mal. Sie greifen nicht an. Sie heben sich auch nicht ihre Energie und Kräfte auf, sondern sie geben sie aus schon. Alles spricht gegen einen menschlichen Verstand in dieser Situation. Die einzige Erklärung fürs Loslegen und Losgehen liegt im Glauben, liegt im Vertrauen, weil es der Herr gesagt hat. Weil er es will und weil es wohl in seinem Sinne und in seinem Willen liegt. Das Geheimnis liegt also darin, sich auf den Weg zu machen und zu vertrauen. Ich bin erstaunt über die Heilbereitschaft, die Umsetzung dieses Volkes, dass sie das alles so machen von Vertrauen. Und dann heißt es in Vers 20, und die Mauer fiel um. Wie? Wissen wir auch nicht. Da spart die Bibel uns Details, wie das war. Aber es ist, die Mauer ist umgefallen. Und Israel stieg zur Stadt hinaus, sie eroberten die Stadt. Mühelos hat das Volk Jericho erobert. Mühelos. Was für ein Wunder, was für ein Sieg. Was lehren uns die Trümmer von Jericho? Was lernen sie uns? Für Gott gibt es kein unüberwindbares Hindernis. Wenn wir denken, die Mauer ist hoch, sagt Gott, naja, nicht zu hoch. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das schreien die Steine von Jericho. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Vielleicht denkt mal der ein oder andere an sein persönliches Jericho, das er hat. Dann lasst es gesagt sein, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Hindernisse, ein zweites, was wir von diesen Trümmern lernen, schwinden am schnellsten, wenn man Gottes Stunde abwartet. Wir haben ja meistens unser Timing, unsere Zeit und denken, das muss jetzt sein. Aber wenn die Zeit Gottes gekommen ist, dann geht vieles relativ schnell und unproblematisch und ohne großen Kraftaufwand. Und ein drittes, Vertrauen lohnt sich. Im Hebräer heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Deswegen sind wir alle im Vertrauen unterwegs. Im Vertrauen an unseren Herrn, den guten Hirten, der führt und ruft. Und wer im Glauben unterwegs ist, mag vielleicht manches Mal das Gefühl haben, er ist ein Statist. Was mache ich denn schon ganz und gar? Ich laufe, ich bin dabei, aber das kann sein, das Statistengefühl. Und das mag manchmal den Eindruck haben, ich drehe im Kreis. Ich mühe mich und wir laden ein und wir machen und wir tun. Und irgendwie, auch das mag das Gefühl derjenigen sein, die im Glauben unterwegs sind. Und wir lieben es doch so gern, was zu machen. Ne? Wir sind doch gern die Macher und die Schaffer. Ja, ich ja auch. Ne? Aber auf Gott zu vertrauen, ist keine Tatenlosigkeit, sondern auch eine geistliche Arbeit, mit allen Sinnen dabei zu sein und Gott zu vertrauen. Dafür braucht es Geduld, auch das Gespür für Gottes Reden. Was ist jetzt dran? Wie ist es dran? Einen geistlichen Blick. Wir sind unterwegs im Vertrauen. Und dann schreiben wir Geschichte, wir werden History Makers. Und dann werden wir immer wieder auch das erleben, was in der Jericho-Geschichte auch zum Ausdruck kommt, dass Gott richtet und dass Gott rettet. Auch das ist eine Dimension, die in dieser Jericho-Geschichte zum Ausdruck kommt. Gott will immer Menschen retten, aber seine Rettungshandlung ist eben auch manchmal eine Gerichtshandlung. Wir sehen das dann auch, dass die Hure Rahab, die diese Spione Unterschlupf gegeben hat, dass die gerettet wird. Und vom Hebräerbrief wissen wir, dass es ihr Glaube war. Durch den Glauben hat sie die Spione mit versteckt und gehandelt. Und diese Frau schreibt wirklich wahrste Geschichte, denn sie schafft es, in den Stammbaum von Jesus zu gelangen. Das ist gewaltig. Jeder, der sich also im Vertrauen an Gott wendet, der soll auf ewig gerettet werden und letztlich dann auch wieder im Buch des Lebens stehen. Das ist die Geschichte Gottes, die er mit einem jeden von uns, mit einem jeden von euch auch schreiben möchte. Das dürft ihr verkündigen, das dürft ihr weitergeben in Japan, die beste Botschaft dieser Welt. Und deswegen segnen wir euch jetzt nachher dann auch gleich als die History Makers im Namen unseres Herrn. Von daher vom Aufbrechen, Neuland betreten und Geschichte schreiben. Wir sind einen Augenblick still. Komm persönlich auch vor Gott, sagen ihm auch die Dinge, die uns bewegen. Und ich schließe dann hier mit einem kurzen Gebet von vorne ab. Und so danken wir dir, lieber Herr, dass du der bist, der Geschichte schreibt, der uns ruft und beauftragt und der uns auch in eine Welt hineinsendet, die dich so sehr braucht, lieber Herr. Und diese Welt, die du schon längst gerettet hast, weil du für uns gestorben bist, lieber Herr Jesus. Und so möchtest du das auch finden, was verloren ist. Und danke, lieber Herr, dass du mit uns allen Geschichte schreiben willst und dass wir uns auch einklinken lassen wollen in das, wo du uns gerufen hast und wozu du uns gerufen hast. Und lieber Herr, wenn wir heute auch von Jericho-Festungen gesprochen haben, dann weiß ich auch, Herr, dass wir manches Mal im Kreis marschieren und den Eindruck haben, Mensch, was ist los? Warum tut sich nichts? Warum bewegt sich so wenig, Herr? Und ich bitte dich, dass wir es mehr und mehr lernen, im Glauben zu marschieren, im Vertrauen auf dich und im Hören auf deine guten Worte. Und dass wir es erleben, dass zu deiner Zeit du die Mauern fallen lässt, Türen aufgehen lässt und Menschen dich finden werden. Wir danken dir, dass du uns adelst und würdigst, dabei zu sein, Teil deiner großen weltweiten Geschichte. Amen. Jetzt singen wir zusammen und dann geht's auf die Aussendung zu.
Ich muss kurz was dazu sagen, sorry. Mich hat es gerade ganz arg berührt, weil wir hier in der Kirche sind, zu Gast, und es auch Mauern sind und wir als Gemeinde da auch vor so einer Mauer stehen, wie es weitergehen wird. Und ich gerade ganz arg dafür beten musste, einfach, was Gott hier vorhat oder hier in Albstadt, wo sich die Türen öffnen, wo Gott dann seine Mauern überwinden wird, damit wir ein Plätzchen haben. Und deshalb, jetzt kommt das Lied, diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir und diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir. Also ich finde, das passt gerade so dermaßen gut, dass ich was sagen musste. Wir dürfen das jetzt singen, die Kirche wurde letzte Woche entweiht, aber diese Kirche gehört immer noch unserem Gott und das möchten wir jetzt singen.
Gehören dir.